Ich habe übrigens einen viel schöneren Spruch gelernt als der Fisch stinkt vom Kopf, sondern der viel schönere Spruch heißt, die Sonne scheint von oben.
Mhm. Und der Regen kommt ja auch von oben, ehrlicherweise.
Ja, genau. Ja. Also beides und ja, schön, wenn es die Sonne ist. Ne? Aber die Frage, wie jetzt so eine Führungskraft, auch dann die Bereichsleiter, ne, und so weiter, wie ist da das Verhältnis auch zwischen den Personen? Fühlen die sich als Team und gegenseitig unterstützen? Mhm. Und da lebe ich auch Positive Leadership als Mega-Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und ich begleite ja da auch Management-Teams und das ist echt schön zu sehen, wie sich die, und das dauert aber fairerweise echt auch Zeit, also da reden wir eher von manchmal 1-2 Jahren oder mehr, auch an Entwicklung, aber wie sich die dann zusammenfinden, wie dann auch psychologische Sicherheit plötzlich entsteht, wie plötzlich, wo vorher alle so ihren Bereich abgeschirmt haben, hin zu, ja, lass uns zusammenhelfen und ich habe da auch Themen, vielleicht könnt ihr mir helfen, also so ein echter Team-Spirit an Gemeinschaft entsteht und das ist fantastisch, weil es zum einen viel erfolgreicher macht, aber auch den Menschen nochmal viel mehr Freude macht.
Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Für alle, die mehr aus sich und ihrem Team herausholen wollen, schön, dass du dabei bist. Ich will dir Monat für Monat praktische Tools, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und wertvolles Wissen aus der Welt der positiven Psychologie und vom Positive Leadership vorstellen. Mein Ziel, dich zu inspirieren, zu motivieren, damit du weniger transpirieren musst und deine Führungsrolle mit noch mehr Leichtigkeit, Freude und Erfolg ausfüllen kannst. Die Sonne scheint von oben. Was für ein schönes Bild für gute Führung, finde ich. Dieser Satz stammt von Norbert Heining, ein Kollege, Mitstreiter, Wegbereiter. Drei Dinge, die wichtig sind zu wissen. Erstens hat Norbert eigene Führungserfahrung in verschiedenen Organisationen auf verschiedenen Management-Ebenen gesammelt. Zweitens ist er gelernter Diplompsychologe und hat alle möglichen Ausbildungen, systemischer Organisationsentwickler, Coach, Permalit-Berater und so weiter gemacht. Ja, und drittens ist er ein großer Weitergeber dessen, was er weiß und gelernt hat in Seminaren, in seinem Positive Leadership Forum, das er erfunden hat und in einem neuen Buch, das von ihm demnächst herauskommt. Das heißt Erfolgsfaktor Positive Leadership und erscheint in diesen Tagen. Norbert gibt darin über 100 Tipps für Führungskräfte, wie sie Positive Leadership in ihrem Unternehmen anwenden können. Ich durfte es schon vorab lesen und bin begeistert. Und deshalb habe ich mich für diese Folge mit ihm endlich mal getroffen. Wir sprechen darin über Norberts größten Führungsfehler. Wir entdecken beide eine Kompetenz an uns, die aber keine Stärke ist. Und ihr bekommt, ja, zwar keine 100, aber mindestens 5 Hacks basierend auf dem Permalit-Modell, mit denen ihr als Führungskraft etwas positiv bewirken könnt. Wie würdest du dich denn selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Norbert Heining und begleite gerne Menschen, Führungskräfte, Unternehmen, Organisationen darin, eine bessere Arbeitswelt zu gestalten und das auf wissenschaftlicher Basis. Also wo wir wissen, das sind Themen, die wirklich auch wirken, die Hand und Fuß haben. Und ja, ich bin Trainer, Speaker, Autor. Ja, und ich verstehe mich tatsächlich so als
Coach auch.
Coach auch. Ein bisschen mache ich auch. Also macht mir auch durchaus Spaß. Und ja, ich verstehe mich so eher als Wegbegleiter mit diesem Handwerkszeug, da Menschen und Organisationen zu befähigen und hoffentlich Flügel wachsen zu lassen.
Norbert, was sind wir eigentlich füreinander? Sind wir Streiter für die gemeinsame Sache? Sind wir Missionare? Sind wir Wettbewerber? Sind wir eine Mischung aus alledem? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, wir sind ein Stück weit Wegbereiter für eine gute Arbeitsatmosphäre und hoffentlich Inspiratoren dafür, dass Menschen ja mehr sehen, wie sie Arbeitsleben auch noch besser gestalten können und Leben auch besser gestalten können, weil das geht ja auch ganzheitlich, ne?
Ja.
So würde ich das sehen.
Ja, finde ich, kann man so abhaken. Du hast mitgebracht einen Stapel Papier, ganz schön ausgedruckt, die Fahnen zu deinem spannenden neuen Buch. Und du beginnst dein Buch, das ich sehr gern gelesen habe und das ich empfehle und das ich hier natürlich auch in den Shownotes verlinken werde. Du beginnst dein Buch mit deinem größten Führungsfehler. Was war denn da los mit der Frau Schwarz?
Oh ja, ja, das war meine erste große Führungsrolle tatsächlich, mit Managementverantwortung. Ich war jung, ambitioniert, war so, als das passiert ist, so 5 Monate in dem Unternehmen, habe große, also tolle Rückmeldungen aus dem Unternehmen gekriegt von meinem Chef und dachte, mit Führung läuft das auch alles so richtig gut mit meinen neuen Mitarbeitern. Ja, bis zu diesem Novembermorgen, an den ich mich echt noch gut erinnere, draußen war es noch, kennst du das, wenn es so regnerisch ist und noch fast dunkel, um 9 brauchst fast noch das Licht irgendwie, da klopfte es an meiner Tür.
Und um 10 auch und um 11 auch.
Und ja, und als es klopfte, wusste ich noch nicht, dass mein inneres Wetter sich dem Äußeren gleich so anpasst, weil Frau Schwarz war da, sagte, damals noch alles passiert, ne? Herr Heining, haben Sie mal kurz Zeit für mich? Und dann sage ich ja, und wir haben uns am Besprechungstisch gesetzt und dann platzte es schon aus ihr heraus, Herr Heining, ich kündige. Und Christian, ich habe erst noch gedacht, die macht einen Scherz, so, weißt, wie Menschen theatralisch irgendwas, was ihnen passiert ist, einleiten, ne? Und sag noch so, aber damit macht man jetzt keinen Scherz, ne? Und dann sagt sie, ja, das ist jetzt kein Scherz und schiebt mir so die Kündigung rüber. Und ich war echt fassungslos und extrem überrascht, weil ich dachte, dass das ja so super läuft. Also das war eine super Mitarbeiterin von mir. Ich habe alles sofort gekriegt und alles super und dann kündigt die. Und dann frage ich natürlich nach, warum eigentlich, ne? Oder was ist denn eigentlich? Und dann sagt sie zuerst, ja, sie wollte schon immer was anderes machen und da hat sie jetzt was gefunden und es taugt ihr gut und hat auch schon unterschrieben und alles, freut sie sich drauf. Und dann kam aber, ich glaube, das Eigentliche, nämlich, ja, sie fühlt sich halt jetzt, also ist so eine hohe Schlagzahl da, sie schläft manchmal schlecht, ne? Sie weiß nicht, wie sie so die Arbeit überhaupt schaffen kann und das hat sie so jetzt einfach so nochmal, dadurch kam so die Erinnerung, sie wollte ja mal was anderes machen. Ja, und wenn ich jetzt das so dann reflektiert habe, muss ich echt sagen, und das ist dieser Führungsfehler, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen, was mein Führungsverhalten tatsächlich bewirkt hat. Und das ist so Führung im Blindflug, würde ich sagen. Also das ist, ich habe so das Bild, wie wenn du dich im Winter, ne, wenn die Scheibe gefroren ist, ins Auto setzt und losfahren würdest. Du merkst, das ist alles in Bewegung, aber du weißt ja nicht, wann die Wand kommt oder das andere Auto. Und so war ich ein Stück weit an der Stelle unterwegs und dachte, es ist super und habe aber überhaupt nicht mitgekriegt, wie es eigentlich ihr ging. Und das war ein großes Learning für mich in frühen Jahren zum Glück und was ich echt auch gern auch neuen Führungskräften weitergebe, nämlich guck, wie du, und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, ne, guck, wie du auch mitkriegst, wie es deinen Mitarbeitern geht und das auch so als Hohlschuld für dich auch definierst. Ne?
Du schreibst, wir sind hier ja seriös und bequellen das alles, ja, auf Seite 11, okay. Du schreibst, ja, also Quintessenz. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, muss ich mir eingestehen, dass ich damals nicht nah genug an meinen Mitarbeitenden war. Also du verallgemeinerst das auch noch fast ein Stück weit. Ja, wie bist du durch diese Erfahrung und diese Auseinandersetzung mit dieser Erfahrung bei Permalead, bei Positive Leadership gelandet?
Ja, noch nicht sofort, weil damals hat noch nicht, also als das stattgefunden hat, hat Martin Seligmann noch nicht mal sein Perma-Modell veröffentlicht. 2011 war das ja bei Martin Seligmann. Aber das hat mich natürlich schon geprägt und ich habe gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn du weißt, was los ist bei deinen Leuten, ne? Und du vor allem dich dann viel, viel besser steuern kannst, weil du weißt, was dein Verhalten auch dann auslöst, was gut ist, was weniger gut ist. Und ja, und dann kann man natürlich gucken, was man macht. Für Positive Leadership ist das aber ein essentieller Bestandteil. Also da schließt sich dann vielleicht auch die Erfahrung mit ein. Und deshalb habe ich es auch so am Anfang des Buches gestellt. Weil letztlich geht ja auch Positive Leadership, geht es ja nicht darum, jetzt ein konkretes Führungsverhalten zu zeigen. Und das ist jetzt das Richtige. Sondern es geht ja darum, dass ich die Menschen, die ich führe, kenne und weiß, was die brauchen, was die für Bedürfnisse haben, was für die relevant ist. Und mein Verhalten sozusagen anpasse, dass dass, um es jetzt ein bisschen technisch zu sagen, dass das Permanniveau dieser Mitarbeiter hoch ist und hoch bleibt und vielleicht noch ein bisschen steigt sogar im Rahmen der Möglichkeiten. Und das geht nur, wenn ich in Kontakt habe, wenn ich weiß, was los ist, wenn ich weiß, wie ich auch wirke. Und da kommen wir natürlich mit dem großen Thema psychologische Sicherheit auch rein, ne? Und mal mit all den Themen. Aber vielleicht ist das der wichtigste Kern auch zur Führung, dass ich weiß erstmal, wie ich wirke, dass ich sozusagen, wenn ich ans Auto nochmal denke, wo ich hinfahre, dass ich das konkret sehe und dann auch entsprechend agieren kann.
Wenn wir mal unterscheiden zwischen innerer Haltung, Verhalten und Verhältnissen, ja, also Haltung, mein Mindset, meine Einstellung auch zu dieser Führungsrolle und dieser Verantwortung. Verhalten, was tue ich, was sage ich, was tue ich vielleicht eher nicht, was sage ich vielleicht eher nicht, wie sage ich es, aber klar, auch wie gestalte ich Meetings und so weiter. Und drittens, Verhältnisse, ja, also inwiefern, weiß ich nicht, Bezahlung, Arbeitsdruck, Ausstattung und so weiter. Wenn du das mal in Prozenten ausdrücken würdest, wie viel macht jeweils Positive Leadership aus deiner Sicht? Oder macht diese Frage überhaupt Sinn für dich?
Ich finde es eine super spannende Frage, weil das so die ganzen Zutaten enthält, wenn man sich Positive Leadership anschaut. Und ich würde es, glaube ich, gar nicht so in Prozent ausdrücken, sondern eher letztlich ist es so, mein Modell wäre, aus Haltung entspringt natürlich ganz viel. Also das ist ein großer Part und auch ein großer Part, um authentisch auch Positive Leadership zu leben. Also ich glaube, es funktioniert wenig, wenn ich eine ganz andere Haltung habe. Wenn mir beispielsweise Menschen jetzt, also ich übertreibe jetzt mal vielleicht, oder schwarz-weiß, so völlig egal sind. Und dann habe ich halt gelernt, irgendwie loben ist gut. Und dann sage ich halt ab und zu auch mein Lob. Ne? Dann wird es
so sehr taktisch letzten Endes und instrumentell.
Ja. Taktisch und instrumentell. Ja. Dann wird es wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich sein am Ende und langfristig nachhaltig sein.
Weil vielleicht Menschen, sogar kontraproduktiv.
Und vielleicht sogar kontraproduktiv, weil es Menschen einfach auch spüren. Also das heißt, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, auch Haltung zu haben. Und deshalb war mir auch wichtig, so auch das Thema im Buch sozusagen mit aufzugreifen, nämlich so, welche Haltung brauche ich denn zu welcher Komponente? Also da beginnt's. Und dann ist natürlich so, dieses Thema Verhältnisse ist schon auch ein wichtiges, weil die sind natürlich erstmal sozusagen, findet man das als Rahmenbedingungen vor. Und da kann es natürlich bessere und weniger gute geben. Und dann in der Restrukturierung habe ich auch andere Aspekte, ne? Und da werde ich vielleicht nicht das Top-Perma-Level dann erreichen, aber vielleicht kann ich so führen, dass es nicht zu stark nach unten geht. Auch das wäre dann schon Positive Leadership und wieder hilfreich. Also insofern finde ich letztlich genau die Zutaten, gespeist aus Haltung, die Sicht auf die Verhältnisse und was ist in den Verhältnissen zu machen und auf Basis meiner Haltung dann so sich zu verhalten, dass Menschen ein hohes Perma-Level im Rahmen des Möglichen erreichen können. Das wäre so mein Bild dazu. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges, weil ich erlebe oft, wenn Menschen das erste Mal mit Positive Leadership in Berührung kommen, dann sagen die so, was ist denn jetzt der Top-Tipp? Ne? Wie muss ich es konkret machen? Und es gibt ja nicht den Top-Tipp, sondern es ist ja immer abhängig von den Menschen, die ich habe, von den Umständen, von wiederum Verhältnissen und was braucht's da. Und dass es so vielleicht so einfach auch dieses wunderbare Modell ist, ist es das vielleicht, was für Führungskräfte nochmal das Herausforderndste ist, nämlich, ja, ich muss meine Menschen kennen, ich muss wissen, was haben die für Bedürfnisse, ich muss da eine gewisse Nähe dann auch haben, ja.
Was mir neben vielem anderen in dem Buch auch sehr gut gefällt, ist, wie du auch immer wieder Vorschläge machst, wie so eine Haltung dann eben auch ja aussehen könnte und formuliert sein könnte. Und gleichzeitig frage ich dich jetzt doch nach den 5 Top-Tipps, beziehungsweise wenn wir mal durch die 5 Perma-Lead-Dimensionen gehen. Erstmal, gibt es aus deiner Sicht einen der 5, du bezeichnest es auch als Schiebe, Regler oder Rezepte, gibt es aus deiner Sicht einen, den ich besonders leicht und besonders wirksam anpacken kann, gerade vielleicht auch aus so einer Top-Management-Perspektive, Eigentümer, Geschäftsführung, also so zum leicht reinkommen?
Also vielleicht erster Stichwort nochmal Schieberegler. Ich habe das irgendwann mal so als Bild auch entwickelt, weil ich viele Führungskräfte im Seminar hatte, die so schwarz-weiß gedacht haben. Also ich mache kein Positive Leadership oder ich mache Positive Leadership. Ja. Ne? Also an, aus. Und das ist es ja gar nicht, sondern Führungskräfte, auch es gibt tolle Führungskräfte, die noch nie was von Perma-Lead gehört haben und von Positive Leadership und großartig da führen. Und das heißt, jede Führungskraft, die eine Weile erfolgreich dabei ist, tut auch schon viel. Und auch das wertzuschätzen, ne, auf dem Schieberegler und gleichzeitig so das Bild zu haben, naja, wo könnte ich denn, auch wenn ich mich bestätigt fühle, wo könnte ich vielleicht nochmal die paar Prozent den Schieberegler nochmal ein bisschen höher fahren? Mhm. Und wir wissen aus der ganzen Forschung, das hat ja viele positive Effekte, auch wenn man da nur ein paar Prozent schon höher kommt. Also das vielleicht dazu. Die Frage ist, was ist der einfachste? Das hängt tatsächlich auch wieder von den Gegebenheiten auch ab, wie so ein Unternehmen generell schon ist. Vielleicht ist es der schnellste oder also so die low-hanging fruits könnten vielleicht in A liegen beim Accomplishment.
Okay.
Also so das zu gucken, was haben wir erreicht, das auch in welcher Form auch immer zu feiern, anzuerkennen, was ja auch schon wieder viel Ausstrahlung auf die anderen wieder auch hat. Aber es lohnt sich tatsächlich, auf alle fünf zu gucken. Und insofern muss ich mal aufpassen, was ist das Wichtigste? Gut. Weil alle wichtig sind, ne?
Okay. Wie wir wissen. Wenn alle wichtig sind, dann gehen wir alle mal durch.
Dann gucken wir es uns an. Gut.
Wie immer in diesem Podcast auch hier ein paar Gedanken, Ideen, Bemerkungen, die mir vor, während und nach dem Gespräch gekommen sind. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber solltest du noch nicht wissen, was hinter dem Perma-Lead-Modell steht, hier eine ganz kurze Erklärung. Es ist ein evidenzbasiertes Modell, das positive Führung auf wissenschaftlicher Grundlage praktisch handhabbar und umsetzbar macht. Und Perma-Lead baut auf 5 Dimensionen auf, für jeden Buchstaben eine. Und man könnte auch sagen, ja, jeder dieser Buchstabe steht für eines von 5 unterschiedlichen Führungsrezepten, von 5 unterschiedlichen Führungsstrategien. P steht für positive Emotionen. Das bedeutet, ich als Chefin, als Chef sorge dafür, dass ich selbst und meine Mitarbeitenden, gerade in Zeiten von Krise, Umbruch, Ungewissheit, immer wieder auch Zuversicht, Humor, Freude, Gelassenheit und ähnliche Emotionen kultiviere. E, zweite Säule, steht für Engagement oder Energie. Sprich, inwiefern habe ich als Führungskraft nicht bloß das Auge für die Macken, Mängel, Defizite bei mir und bei anderen, sondern auch für die Stärken, für das, was man gern macht und das, was man gut macht. Säule oder Rezept oder Strategie Nummer 3, das Miteinander, die Beziehungen, R wie Relationships. Also für mehr Miteinander oder gar füreinander sorgen, statt nur nebeneinander oder gar gegeneinander. M, Meaning oder Mattering, das ist Säule Nummer 4, also Bedeutsamkeit, Sinn erleben im Job fördern. Und schließlich 5. A für Accomplishment, Applaus oder auch abfeiern, wie eine Kollegin das so schön nennt. Nicht bloß auf das schauen, was schief läuft oder schief gelaufen ist, sondern bewusst auch das Gelingende und das Gelungene fokussieren. Wenn du mehr über das Perma-Modell erfahren möchtest, dann empfehle ich dir zum Beispiel Norbert Heinings Buch oder du hörst dich durch meine bisherigen Podcast-Folgen. Dort geht es immer wieder um das Perma-Lead-Modell. Unter anderem findest du dort auch ein Interview mit Markus Ebner, der dieses Modell ja entwickelt hat und den Perma-Lead-Profiler entwickelt hat. Ich verlinke dir die Folgen in den Shownotes. Aber gehen wir nochmal kurz die 5 Dimensionen mit Norbert durch. Er hat nämlich zu jedem dieser 5 Rezepte eigene Tools, Methoden, Strategien parat, die du direkt anwenden kannst. Beginnen wir mit P. Ein Tool, um dieses P zu stärken, zu fördern. Du schreibst zum Beispiel von der P-Erfolgsmatrix. Mhm. Erklär mal.
Ja, die hat mir tatsächlich so für mich wirklich echt sehr viel geholfen, auch in vielen kritischen Situationen. Und die Idee ist folgende. Also du stellst dir vor ein Koordinatensystem. Auf der einen Achse hast du so das P der Mitarbeiter. Also wie viele positive Emotionen haben die im Job? Wie gerne kommen die hier und machen die Dinge, die sie machen? Mhm. Das ist so die eine Achse. Und die zweite Achse ist so Erfolg. Mhm. Weil wir wollen alle Erfolg haben. Mhm. Und wenn man das so als Matrix sich sozusagen oder als Koordinatensystem vorstellt, dann gibt's so verschiedene Punkte da drin. Ne? Also da gibt's Führungskräfte und von der Couleur habe ich auch echt welche erlebt, die sehen nur den Erfolg und überhaupt nicht dem Mitarbeiter und wie es dem geht, das ist denen völlig egal. Da gehen Mitarbeiter weinend aus der Besprechung raus. Ne? Also das ist so diese Variante. Und es gäbe auch, das geht meist auch nicht lang gut, Führungskräfte, die gucken nur, dass es den Mitarbeitern gut geht, aber gar nicht auf Erfolg. Das wäre sozusagen das andere Extrem. Ne? Und das ist auch wenig hilfreich. Und der Schlüssel liegt letztlich darin, beides gut zu balancieren und sich dann auch auszurichten. Also sowohl, wir wollen sehr erfolgreich sein und da Gas geben. Ne? Und dafür steht ja auch Positive Leadership, wirklich tolle Performance zu haben. Und das zu verknüpfen mit der Frage, wie können wir diesen Erfolg erreichen und dabei das so tun, dass es uns echt Spaß macht und dass das hier echt gut ist. Und das habe ich mit meinen Teams immer und immer wieder auch besprochen, ne? Auch wenn wir Herausforderungen hatten, wenn große Themen da waren. Ne? So, wie können wir das tun, dass wir es echt cool erreichen, ne? Dass wir dann tollen Erfolg haben und gleichzeitig, wie können wir das gemeinsam so tun, dass es echt auch Spaß macht, dass wir da gerne dafür herkommen. Und das hilft einmal, so diesen Fokus auf beides zu stellen. Und gleichzeitig hilft es aber auch in kritischen Situationen. Also wenn jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter im Team mit einem anderen wenig gut umgeht und despektierlich ist oder was auch immer, ne? Mit dem danach dann vielleicht im 1:1 zu sagen, du weißt, mir ist wichtig, dass wir hier gut zusammenarbeiten und auch erfolgreich sind. Da gibt's ja schöne Feedback-Varianten dann dazu, um das zu feedbacken. Aber auch das andere, ne? Wenn's vielleicht jemand hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, auch das anzusprechen, aber nicht so, deine Performance passt nicht, sondern auch, also mir ist wichtig, dass das echt cool ist für dich hier, dass das Spaß macht und gleichzeitig, ja, wollen wir Erfolg haben. Und ich würde gerne mit dir sprechen, was ich da feststelle, dass das für dich gut ist und passt und gleichzeitig, ja, dass wir da wieder zurück auf Track kommen. Ne? Und das hilft aus meiner Sicht sehr oft in diese, also eine gute Atmosphäre auch zu kriegen, wenn Menschen spüren, also klar geht es um Erfolg zu haben und es wird auch dauerhaft nicht gehen, wenn da das nicht funktioniert, aber gleichzeitig auch zu spüren, ja, der Führungskraft ist auch wichtig, ich als Mensch und das ist für mich Gutes. Ne? Und dann findet man meist gute Lösungen.
Das E, die zweite Dimension, die zweite Rezeptur, der zweite Schieberegler steht ja für Engagement, Engagement, Energie, vielleicht auch Einsatz. Und du beschreibst unter anderem den Vierfach-Stärken-Check. Heißt genau was oder geht genau wie?
Oh, da muss ich ja fast ein bisschen ausholen. Also Dr. Markus Ebner, der Positive Leadership, der Begründer ist, der hat den Vierfach-Stärken-Check entwickelt. Um so zu unterscheiden, ist es eine echte Stärke oder ist es nur eine Kompetenz? Und wir können das mal am Beispiel machen, Christian. Hast du für mich etwas, was du gut kannst? Und wir können mal checken, ob das jetzt was ist, was du gut gelernt hast oder ob es eine Stärke ist.
Ich kann gut, ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus und ich kann gut Texte korrigieren.
Texte korrigieren, okay. Sehr gut. Und jetzt können wir mal, also der Vierfach-Stärken-Check geht jetzt wie folgt. Es gibt vier Aussagen und wir können uns jetzt einfach mal angucken, ob du bei diesen vier Aussagen sagst, ja, das passt so. Und vielleicht, also wenn du Lust hast, ich kann mal ein Beispiel machen, was ich gut kann, aber ja, keine Stärke von mir ist. Das ist, ich habe so als Personalleiter auch ganz viel Verhandlungen geführt mit Betriebsrat, mit Gewerkschaft und so weiter. Und habe da immer auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber das war was ich mir angeeignet habe, was nicht so aus mir herauskommt, was wir jetzt gleich feststellen werden. Also wir gucken jetzt mal, ob es bei dir auch eine Stärke
aber
ist.
Aber ist ja interessant, weil ich würde, so wie ich dich erlebe, glauben, so, also zu Verhandlungen gehört ja auch unterschiedliche Perspektiven einnehmen, sich in unterschiedliche Bedürfnisse reindenken und gleichzeitig natürlich auch eigene Interessen irgendwie im Sinn haben, das würde ich dir unterstellen, dass du da tatsächlich gut drin bist, ja?
Ja, an der Stelle schon, aber wenn es dann darum geht in Verhandlungen, du musst ja dann irgendwie manchmal irgendwelche Drohszenarien aufmachen, wo ich dann gar keine Lust habe dazu, weil ich es gar nicht gut finde, aber weil es jetzt verhandlungstaktisch so sagen, glaube ich, das ist oder es gibt Aufträge, die du von der Geschäftsleitung kriegst zur Verhandlung, wo du sagst so, ja, also so die Gemengelage, aber es gibt, also wahrscheinlich auch, dass es gut funktioniert hat, also irgendwas muss es auch mit Stärken zu tun haben.
Okay, aber danke fürs Beispiel. Ja.
Wir checken mal den Vierfach-Stärken-Check. Ja. Und die erste Frage ist nämlich dabei, es ist etwas, das aus mir förmlich herausdrängt, also das mir so Energie gibt, wenn ich es ausleben kann. Und wenn ich es tue, dann ist es wirklich so, das bin wirklich ich, wenn ich das mache. Und da wäre jetzt die Frage an dich, Christian, wenn du Texte korrigierst, sagst du, ja, das bin ich, so, das passt so, das gibt mir vielleicht sogar Energie.
Nein.
Nein, oh, okay. Das ist schon mal, okay.
Also ich glaube, dass ich sozusagen irgendwie in einem Text sehe, da ist ein Das mit zwei S, da gehört aber bloß eins hin. Mhm. Ich kann es nicht anders als das abstellen. Ja, ich hatte in Redaktionen den Ruf des Komma-Kommissars zum Beispiel. Ja. Aber dass es mir Energie gibt, nein.
Mhm. Okay, dann haben wir das schon mal. Vielleicht stoßt man plötzlich auf eine Kompetenz von dir und nicht eine Stärke. Also übrigens, verhandeln wäre bei mir jetzt auch so. Ne, gibt mir jetzt nicht so für Energie. Okay. Die zweite Aussage war, es fehlt mir etwas, wenn ich es nicht ausleben kann.
Nein, um Gottes Willen, fehlt mir wirklich nicht, wenn ich es nicht ausleben kann.
Okay, also mir auch nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich genau die Situation, dass wir beide eine Kompetenz entdeckt haben. Aber vielleicht, also wenn es eine Stärke wäre, dann ist es nämlich tatsächlich so, dass mir etwas fehlt. Also wer jetzt zum Beispiel Humor hat, ne, der kann es nicht ausleben, dem fehlt sowas auf jeden Fall.
Ja.
Die dritte Aussage ist, es kostet mich Energie, wenn ich es zurückhalten muss, weil es beispielsweise in einer bestimmten Situation einfach nicht passt. Wie ist denn das bei dir, wenn du siehst Fehler, aber darfst sie dann nicht benennen?
Ja, also sag mal so, das ist dann schon, also da kann ich dann meine Klappe, glaube ich, tatsächlich nicht halten. Mhm. Ja, und ist für mich, da sehe ich eine Folie und da sind zwei S und dann sage ich mir, schau nicht hin, schau nicht hin, schau nicht hin. Ja. Also ich unterbreche zum Teil auch Trainings und sag, hier ist ein S zu viel, tut mir leid, ich muss es kurz korrigieren, weil ich kann es selber nicht anschauen, wenn diese Folie hier an der Wand
hängt. Okay. Ja. Das ist schon ein guter Beitrag für vielleicht die vierte Aussage, die es dann noch gibt. Es kommt auch vor, dass ich mehr davon mache, als gut ist. Also dass das übermäßig sozusagen.
Ja, also ich kann es ja jetzt hier vielleicht sagen, die Elternbeiratsbriefe meiner Frau habe ich manchmal auch Korrektur gelesen und da habe ich am Anfang ganz schön drin rumgefuhrwerkt und da habe ich wahrscheinlich mein Mandat irgendwie auch überschritten. Inzwischen bin ich da milder geworden. Also aber finde ich zum Beispiel beim Thema Humor ist das natürlich so ein super Beispiel, wo Humor vielleicht auch einfach mal over the top, fehl am Platz, missverstanden werden kann.
Und da wäre es auch den zurückhalten zu müssen, wenn ich habe echt einen guten Spruch, aber der ist hier überhaupt nicht angemessen. Das kostet dann oft Energie.
Ja.
Das wäre der Vierfach-Stärken-Check jetzt mit unseren beiden Beispielen noch nicht ganz rund, würde ich sagen, für echt eine Stärke. Mhm. Ich mache das ganz viel tatsächlich auch mit Teilnehmern wenn das so wirklich wahre Stärken sind von Menschen, dann sagen die in der Regel tatsächlich bei allen vier Aussagen, yes, das kann ich und oder das trifft auf mich zu. Und ich glaube, der wichtige Unterschied ist ja zu Kompetenz eben, Kompetenz ist was ich gelernt habe, was ich gut kann, ne? Und Stärke ist eben was mir Energie gibt, was mir aus mir drängt, was ich irgendwie gar nicht unterdrücken kann und will irgendwie, sondern so raus will. Und dafür ist es gut sozusagen, den auch so im Hinterkopf zu haben, ja.
Ja, vielen Dank auch fürs Durchgehen. Was mir an der Stelle auffällt, ist, dass so diese Erfolgskomponente, diese Performance-Komponente für mich da noch gar nicht so direkt drin ist. Aber vielleicht übersehe ich's, ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gut bist in Verhandeln und wenn es auch wirklich eine Stärke ist, dann hat es ja auch eine Performance- und Erfolgskomponente für dich, für die anderen, wie auch immer, mit Humor als Trainerin, als Trainer, als Speaker oder so. Ja, steht das dann vielleicht auch in den Feedbacks drin, dass es die Leute super finden? Wenn bei mir das Korrekturlesen eine echte Stärke wäre,
Dann
wäre ich Lektor geworden. Habe ich auch immer mal wieder so ein bisschen gemacht, aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr bin.
Ja. Am Ende, und das zeigen ja auch ganz, ganz viele Untersuchungen, ist es tatsächlich so, dass natürlich die Performance deutlich höher ist, wenn Menschen in ihren Stärken sind. Und bei dem Thema, also dieses E-Engagement bei dem zweiten Buchstaben vom Parma-Modell, ich finde, der ist auch immer also für Menschen, die noch nicht so viel damit zu tun haben, am erklärungsbedürftigsten, weil der so facettenreich ist.
Ja.
Und natürlich kann ich auch wirklich eine gute Leistung erzielen in dem, was ich einfach mir als Kompetenz angeeignet habe, aber es macht mir meist schon allein nicht so viel Spaß, es erfüllt mich nicht so, ich fühle mich eher ausgelaugt als vitalisiert am Ende des Tages. Ich habe ein Beispiel aus einem Unternehmen, die durch Stärkenorientierung, ganz bewusste Umstrukturierung auf Stärken hin, die Produktivität ums Doppelte erhöht haben und ohne, dass es sozusagen mehr, also Menschen dann irgendwie schneller laufen müssen, in Anführungszeichen, ne, wie es sonst irgendwie wäre, einfach nur deshalb, weil es eben jeder das tut, was ihm aus ihm rausbricht. Ja.
Die dritte Säule, Relationships, miteinander tragfähige soziale Beziehungen ermöglichen, stärken, fördern, die dürfte ja eigentlich am wenigsten erklärungsbedürftig sein, oder? Das verstehen doch eigentlich alle, dass ein gutes Miteinander, was ja vielleicht auch heißt, dass man mit Konflikten, Auseinandersetzungen konstruktiv umgehen kann, irgendwie tendenziell eher förderlich ist für ein gutes Arbeitsklima und für eine gute Performance, oder?
Also erlebe ich grundsätzlich auch so. Also das haben fast alle Führungskräfte, würden sofort sagen, ja klar, ein guter Teamspirit und gute Zusammenarbeit ist wichtig. Ich glaube, wo es dann spannend ist, ist die Frage, welchen Einfluss habe ich als Führungskraft denn auf dieses Relationship, auf diese tragfähigen Beziehungen? Und da ist vielen Führungskräften nicht so transparent, wie vielfältig das tatsächlich ist. Ne? Weil es geht los mit dem Thema, also was du schon angesprochen hast, ne? Wie merke ich Konflikte, interveniere ich da auch, gucke ich für wertschätzenden Umgang. Also ich bin sehr kulturbildend letztlich als Führungskraft. Aber ich kann natürlich, wenn ich Menschen in Konkurrenz setze beispielsweise, ne? Dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn das nicht optimal läuft. Oder wenn ich meine Lieblinge habe, die einfach Dinge kriegen, was die anderen nicht kriegen, dann wird es automatisch Spannungen im Team auslösen. Und das sind nur einige wenige Beispiele aus ganz viel, was man tun kann als Führungskraft tatsächlich für mehr R auch. Wenn man eintaucht in dieses R, gibt es dann noch viel, viel mehr eben, wie natürlich auch gemeinsame Veranstaltungen beispielsweise. Ne? Das Thema, wie ist unsere Kommunikation auch? Wie viel positive Dinge geben wir weiter? Wie viel kritische Dinge und so weiter? Das, was auch auf Beziehungen wieder einzahlt.
Ja. Und dann ist so mein Eindruck, ist so dieses Silo-Denken, ja? Ist ja was, woran viele leiden, viele Organisationen oder auch Führungskräfte, gerade die weiter oben stehen, die haben vielleicht eine Idee davon, wie mache ich es gut für meinen Bereich, für meine Abteilung, für mein Team, aber wie kriegen wir das hin, dass der Vertrieb auch ein bisschen mehr mit Marketing irgendwie zusammenarbeitet, dass die Produktentwicklung mit IT irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen mehr miteinander und nicht nur nebeneinander oder sogar gegeneinander ist. Was sind da deine, hast du da Hacks, hast du da eine Empfehlung?
Also eine große Empfehlung ist natürlich, wie transparent ist das Gesamtziel, der Gesamtsinn? Also das wäre so das Übergeordnete. Und also das Zweite ist natürlich auch, und das trifft dann sozusagen die Rolle des Chef, wie stark guckt denn die Person, die da sitzt, diese Führungskraft auf das Thema, wie gut arbeiten die Teams zusammen? Und ich habe übrigens einen viel schöneren Spruch gelernt als der Fisch stinkt vom Kopf, sondern der viel schönere Spruch heißt, die Sonne scheint von oben. Und ich erlebe das
der immer. Regen kommt ja auch von oben, ehrlicherweise.
Ja, genau. Ja. Also beides und schön, wenn es die Sonne ist. Ne? Aber die Frage, wie jetzt so eine Führungskraft, auch die dann die Bereichsleiter, ne, und so weiter, wie ist da das Verhältnis auch zwischen den Personen? Fühlen die sich als Team und gegenseitig unterstützen? Und da erlebe ich immer wieder, dass da auch ein Riesenstellhebel ist, um dann nach unten hin auch die Zusammenarbeit gut zu gewährleisten.
Und findet aus meiner Sicht ganz, ganz wenig statt. Auch, dass die sich so wirklich als Führungsmannschaft erleben und dafür auch Zeit hernehmen und nicht nur gemeinsam über die nächsten Produkte, Termine, Preise und sonst was zu sprechen, oder?
Und da lebe ich auch Positive Leadership als mega Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und ich begleite ja da auch Management-Teams und das ist echt schön zu sehen, wie sich die, und das dauert aber fairerweise echt auch Zeit, also da reden wir eher von manchmal 1-2 Jahren oder mehr, auch an Entwicklung, aber wie sich die dann zusammenfinden, wie dann auch psychologische Sicherheit plötzlich entsteht, wie plötzlich, wo vorher alle so ihren Bereich abgeschirmt haben und alles ist super bei mir, ne, nur bei dir nicht so, hin zu, lass uns zusammenhelfen und ich habe da auch Themen, vielleicht könnt ihr mir helfen, also so ein echter Teamspirit an Gemeinschaft entsteht und das ist fantastisch, weil es zum einen viel erfolgreicher macht, aber auch den Menschen nochmal viel mehr Freude macht.
Jetzt hast du eben schon Sinn angesprochen. M, Meaning, Mattering, Sinn, Bedeutung. Eine Unterscheidung, die du anbietest, auch im Buch, ist, habe ich einen Job, mache ich eine Karriere oder gehe ich meiner Berufung nach? Erklär mal.
Ja, das ist ein schönes Modell von der Emmy Wischnewski, die so tatsächlich so berufliche Tätigkeit in die drei Kategorien einteilt. Mhm. Ne? Und Job meint, Ja, ich mache das halt für Geld. Ne? Also wenn ich genug Geld hätte, wäre ich weg. Würde ich das gar nicht machen, würde ich gar nicht kommen erst.
Und um 5 fällt der Kuli. Oder?
Und das wäre so diese Jobkategorie. Und dann gibt es bei ihr die zweite Kategorie, das ist so Karriere. Also da ist so, ich mache meine Tätigkeit, weil ich hoffe, Karriere zu machen, aufzusteigen. Das heißt, mehr Geld zu kriegen, mehr Status zu bekommen, mehr Statussymbole vielleicht zu haben, mehr Macht zu haben, was auch immer.
Der A8.
Wie auch, ja, genau.
Das Eckbüro.
Genau, ja. Das Eckzimmer. Ja, genau. Ja. Und da freue ich mich natürlich so auf, also ich strenge mich an und hoffe und freue mich, wenn es sozusagen dann klappt und ich so einen Aufstieg auch erziele. Und dann gibt's das dritte Spannende, nämlich echt so Berufung. Und also da mache ich den Job, weil ich den Job machen will. Und wir hatten vor kurzem auch echt eine schöne Frage so als Einstieg in der Seminargruppe. Wenn du finanziell unabhängig wärst, was würdest du tun? Und da wäre, wenn der Job als Berufung ist, würden Menschen sagen, ja, ich würde genau das weitermachen. Vielleicht würde ich es ein bisschen anders machen, aber ich würde das auch weitermachen. Und da wäre sozusagen die, was wünsche ich mir und auf was freue ich mich? Ja, auf die Arbeit. Ne, so. Und da braucht es aber dann so dieses Thema tatsächlich, ja, das ist so meins und ich verstehe auch, warum das wichtig ist. Ja.
Was würdest du, wenn wir jetzt hier rausgehen und die gute Fee treffen und du bist mit einem Schlag finanziell unabhängig bis in die dritte Generation, die nachfolgt, was würdest du denn machen?
Ich würde tatsächlich genau das weitermachen, was ich heute tue. Ich würde es aber noch ein Stück anders. Ich träume ja von einer kleinen Dependance irgendwo am warmen Meer auch noch, so als Ergänzung. Und dann würde ich es mir, glaube ich, würde ich mir da, also von der guten Fee davon was geben lassen, um die Dependance aufzubauen.
Okay.
Und da hätte ich richtig Lust drauf. Und ich finde auch Positive Leadership in der Wärme am Meer ist, also würde mir auch super gut gefallen, da auch Trainings anzubieten. Und ich hätte dann Ideen, aber ich würde genau das auch weitermachen, weil ich es so wertvoll finde.
Also die gute Fee dürfte auch ein Segelboot haben oder einen Strand oder sowas im Angebot.
Schick sie zu mir,
okay,
und sag,
die erklärt dir die Details.
Positive Leadership läuft es weiter.
Okay, super.
Sie muss sich keine Sorgen machen.
Super. Ja, das ist doch gut. Norbert sagt von sich selbst, er sei ein kleiner Forschungsnerd, der gerne auch mal tiefer in so ein wissenschaftliches Thema einsteigt und das dann versucht, auf die Praxis zu übertragen. Zum Beispiel eben dieses Thema, das Thema Sinn. Eigentlich ein total, ja, wolkiges, nebulöses Thema, schwer greifbar, aber Norbert hat da 5 Aspekte von Sinn identifiziert, die sehr, finde ich, greifbar sind und auf die es sich besonders lohnt zu schauen. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge mit der Sinnforscherin Professor Dr. Tatjana Schnell aufgenommen und ein neuer Audiokurs auf LinkedIn von mir befasst sich auch viel mit diesem Thema. Beides verlinke ich in den Shownotes. Also lassen wir Norbert mal im Schnelldurchlauf erklären, welche 5 Aspekte lassen Menschen Sinn erleben im Job?
Der erste ist natürlich naheliegender Bedeutung der Tätigkeit. Also ich verstehe, was ich da tue und warum ich es tue. Ich verstehe auch die Regeln. Also das ist, wenn ich an der Kasse bin und ich habe die Regel, ich muss irgendwie abends das Bargeld abschöpfen, ne, wegen Überfällen und so weiter und oder Gefahr. Wenn ich das verstanden habe, mache ich das natürlich viel mehr, als wenn mir das gesagt wird und ich habe so keine Ahnung, warum ich das tue, aber ich tue es halt. Und den zweiten Faktor, der ist auch noch sehr naheliegend, den sie gefunden hat, ist die Frage so Purpose des Unternehmens. Also erlebe ich das als mein Unternehmen arbeitet für was, wo ich dahinter stehe, was ich gut finde, was hilfreich ist. Ne? Und sehe ich da so, ja, meine Arbeit sozusagen als Teil von etwas Größerem. Also die haben den stärksten Effekt tatsächlich. Und dann geht's weiter, was auch schon viel Effekt hat, ist so eine Zugehörigkeit. Also habe ich so einen Eindruck, ich bin da in einer Gemeinschaft, die zusammen für diesen Zweck auch arbeitet. Und das zahlt tatsächlich, also es ist so verwandt mit R, Relationship, nicht ganz das, aber zahlt auch sehr drauf ein. Und der vierte ist, passe ich als Person zur Tätigkeit. Da kann man natürlich auch so im Thema Stärkenorientierung spielt da auch eine Rolle. Aber es ist auch so, es gibt Menschen, die arbeiten zum Beispiel körperlich oder handwerklich super gerne und andere arbeiten halt eher am Schreibtisch gerne. Und Und so kann man das dann abstufen in verschiedene Sachen. Manche Menschen arbeiten gerne in sozialen Bereichen und helfen andere. Für andere ist das weniger wichtig. Andere sind eher künstlerisch. Und wenn man dann guckt, also wenn mein Job zu dem, was mich da als Person auch ausmacht, gut passt, ist interessanterweise auch, dass ich sage, Sinn passt gut dazu. Und das Letzte ist Selbstwirksamkeit. Also erlebe ich mich wirklich als jemand, der einen Unterschied machen kann. Das sind so 5 Aspekte. Und wenn man sozusagen die dann rausklustert und mit Führungskräften, und da habe ich echt super Erfahrungen gemacht, dann überlegt, wie kann ich das denn in meinem Unternehmen, in meiner Führung voranbringen, dann ergeben sich ganz tolle Aspekte, die wieder darauf einzahlen. Und das finde ich eine schöne Verknüpfung zwischen harter Wissenschaft, kompliziert und viele Zahlen zum Thema, okay, wie kann ich daraus dann wirklich auch was machen, was mich weiterbringt. Und das sowas finde ich sehr cool.
Das A, Accomplishment. Eine Kollegin übersetzt es auch mit abfeiern. Applaus, finde ich auch schön.
Auch schön, ja.
Anhand welcher KPIs, findest du, kann man denn ablesen, wie gut da eine Organisation drin ist oder vielleicht auch eine Führungskraft, dieses Accomplishment erlebbar zu machen, spürbar zu machen, fühlbar zu machen?
Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht eine exakte Zahl. Man könnte es natürlich jetzt psychologisch messen, aber ich glaube, eine gute Beobachtung wäre die Frage, wie oft sprechen wir über unsere Erfolge? Also wie laufen denn unsere Team-Meetings ab? Und geht es dann nur darum, das ist noch zu machen, wie machen wir weiter? Oder kriegt es auch einen Raum, das muss vielleicht auch, also oft auch gar nicht zu lange sein, aber kriegt es auch einen Raum, auf das zu gucken? Also das wäre für mich ein guter Indikator generell. Ich finde es auch immer schön, wenn Teams auch starten ihre Meetings mit, was ist seit dem letzten Mal alles gut gelaufen? Und die Advanced-Variante wäre, wir nennen gegenseitig, was beim anderen gut gelaufen ist, wenn das Team schon so weit sich entwickelt hat, was auch schön wäre. Visuell ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Da machen Teams auch, oder im agilen Kontext macht man es eh und eh, aber so mal zu schauen, ja, woran arbeitet man gerade und was ist fertiggestellt. Also ich kenne da Teams, die dann eine eigene Wand dafür haben und übers Jahr sammeln sich dann so die ganzen Projekte, die abgeschlossen sind, und das sieht man dann einfach auch, was geleistet wurde. Und ganz individuell, ich liebe ja auch deine Tata-Liste. Also eine Liste, wo ich auch die Sachen aufschreibe, die ich schon fertig gemacht habe. Und manchmal mache ich das tatsächlich auch selber, weil ich kann mich auch immer wieder an die eigene Nase packen zum Thema Accomplishment. Und gerade wenn so Tage sind, nicht wenn ich den ganzen Tag Training habe, da macht es nicht ganz so viel Sinn, aber so Tage, wo so viele Kleinthemen sind, da lege ich mir manchmal tatsächlich nochmal so eine Liste daneben und investiere immer die 2-3 Sekunden, wo ich aufschreibe, was jetzt fertig ist. Und meine Erfahrung ist, wenn es 10:30 ist und da stehen einige Sachen drauf, das macht echt gute Laune. Und
10:30 morgens, hoffe ich, oder?
Ja. Ich bin kein so Spätarbeiter.
Okay. Ja. Herr Heining, das heißt, wir sollen unsere Ziele runterschrauben und wir sollen gar nicht mehr über die Misserfolge sprechen, sondern bloß noch über die Erfolge. Wird dir diese Frage manchmal gestellt?
Also es kommt nicht so oft vor, weil meist ist vorher schon viel, viel mehr Einleitung und so weiter. Aber das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck dessen, sondern genau das Gegenteil. Nämlich das Thema zu sehen, was können wir leisten, darüber auch Selbstwirksamkeit zu gewinnen. Also so dieses Zutrauen, hey, wir haben es auch drauf. Das zahlt ja auch wieder auf gute Stimmung ein, auf Motivation. Und letztlich können wir damit sogar mehr anpacken und mehr gewinnen. Und natürlich müssen wir weiter auf das auch gucken, was nicht läuft. Aber da hilft auch echt wunderbar diese Permadimension, auch das E, auch wo sind Stärken vielleicht, die gefehlt haben, die man ergänzen muss. Und das Thema A, Erfolge abfeiern, finde ich echt auch eine schöne Übersetzung. Also zu sehen, was leisten wir, und dieses Selbstvertrauen als Schubkraft auch zu nutzen, auch die Themen, die noch nicht funktionieren, anzupacken und voranzubringen. Und das ist so viel wertvoller, als wenn Führungskräfte nur sozusagen über die Sachen reden, die noch nicht passen, weil das einfach den Spirit rauszieht. Und das geht dann schon auch voran, aber die bleiben letztlich weit hinter den Möglichkeiten zurück.
Deine letzte, ja, so richtige Führungsposition im klassischen Sinne war ja in einem Getränkekonzern, bekannten Getränkekonzern. Was würdest denn du sagen, Norbert, welche der 5 Perma-Lead-Säulen konntest du da besonders gut leben? Und gab es vielleicht sogar auch eine, die du weniger gut leben konntest?
Also wir konnten über die Zeit tatsächlich, konnte ich mit meinem Team vieles sehr schön entwickeln, sowohl Stärkenorientierung, Aufgabenverteilung im Team an die Stärken anpassen. Dieses Thema, was wir vorhin hatten, dieses P-Erfolgsmatrix, also so wirklich schöne Erfolge zu haben und dabei Freude dabei, ne, und gutes Teamklima. Ich glaube, manchmal hat es noch, manchmal gab es Entscheidungen, oder ich lass mich so formulieren, manchmal gibt es in Großunternehmen Entscheidungen, wo das Meaning nicht hundertprozentig augenfällig ist, und da haben wir manchmal dann für uns auch ein anderes Meaning vielleicht finden müssen, um trotzdem das erfolgreich umzusetzen.
Ich habe nicht die Zeit, jetzt auch noch Positive Leadership zu machen. Ich muss schon so viele Tools befüttern, Prozesse, und jetzt soll ich die Leute auch noch permanent loben, für Sinn sorgen und so weiter und so fort. Das höre ich immer wieder. Woher soll ich diese Zeit nehmen?
Also am Ende ist es das häufigste Thema von Führungskräften. Ich kenne das ja von meiner Führungsarbeit und von meiner ganzen Historie her. Das ist einfach Zeit, das was extrem mangelt. Und wenn du dann wenn du einfach einen großen Bereich auch nochmal hast, ist das durchaus herausfordernd, ganz klar. Die Frage ist, was kostet es mich und was bringt es mir? Und das Thema letztlich ist es, also vielleicht zweigeteilte Antwort. Die eine ist, vieles davon, was relevant ist, kostet nicht mal wirklich Zeit. Also wenn mir ein Mitarbeiter ein tolles Konzept vorlegt oder der einen guten Vortrag hält und ich sage dann nochmal danach, hey, das war gut, weil, und ich habe das gesehen, oder ich habe vielleicht die Stärke bei dir wahrgenommen und großartig, na, oder ich sage, Mensch, cool, dass du im Team bist hier, ich arbeite mit dir super gern zusammen, was auch immer. Das ist ja alles nicht, was wirklich Zeit kostet. Also das ist was, was mich sozusagen durch meine Haltung im Alltag begleiten kann. Das wäre das eine. Also vieles kostet nicht so viel Zeit, manches aber schon, weil ich mich intensiver unterhalten muss und so weiter. Das ist aber in der Regel ein gutes Invest. Und das ist oft, also nehmen wir nochmal mein Beispiel mit Frau Schwarz, ne? Wie viel Zeit brauche ich, wenn mir gute Mitarbeiter wieder gehen? Bis neue gefunden sind, bis die eingearbeitet sind, wie viel muss ich da begleiten? Und da wäre es vielleicht cleverer, die Zeit vorher deutlich geringerer Größe zu investieren. Und insofern ist es letztlich was, was am Ende Zeit bringt. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein dritter Aspekt dazu. Letztlich heißt Führung ja auch, dass ich mit den Menschen, die mir da anvertraut sind, ja Erfolge haben will und effektiv bin. Und ich glaube, da lohnt es auch extrem drauf zu gucken, was von dem, was ich tue, ist dafür hilfreich. Und manchmal sind wir dann so gefangen in unseren E-Mails und irgendwelche Systeme abzuarbeiten, was vielleicht jemand anderer auch mitmachen kann. Und vielmehr darauf zu gucken, wie kann ich eigentlich die Menschen, die hier mit mir arbeiten, wie kann ich die noch besser unterstützen, dass die wirklich noch effektiver, erfolgreicher werden und dabei Spaß haben dabei. Und dann gewinne ich natürlich richtig was. Also dieses, ich nenne das so gern so multiplikatives Leadership, ne? Also wie, weil ich habe da viele, und wenn ich da gut agiere, dann werden die deutlich besser, und dann habe ich nicht nur bei mir jetzt vielleicht einen Effizienzzuwachs von 10%, sondern ich habe den irgendwie da draußen bei ganz vielen. Und dann entsteht einfach auch nochmal viel, viel mehr.
Wenn du schon von Prozenten sprichst, dann finde ich, passt wunderbar Pareto, die 1%-Methode und das Mobile. Vielleicht kannst du zu den drei Punkten, die finde ich auch sehr viel so mit Kosten, Nutzen, minimaler Aufwand, maximaler Effekt zu tun haben.
Ja.
Sag doch dazu nochmal was.
Tatsächlich ist das so das Thema genau mit Zeit, ne? Und was eben viele umtreibt. Und viele Führungskräfte, die beschäftigen sich dann mit Positive Leadership, sehen diese grandiose Vielfalt, die da möglich ist, und sagen dann, boah, das ist ja so viel, dann lasse ich es lieber bleiben, weil wo will ich da anfangen? Das kann ich ja gar nicht alles machen. Und das ist auch so, und ich habe so eine Metapher dazu, die sehr hilft, weil es geht gar nicht darum, alles zu machen. Also die erste Metapher, die mir super gut gefällt, ist so die Mobile-Metapher. Ne? Wir kennen das alles von kleinen Kindern, ne? Wenn da hängt so ein Mobile. Und wenn man gar nichts tut an dem Mobile, dann tut sich auch am Mobile nichts. Aber wenn ich an einer Stelle anfange, so ein bisschen zu zupfen, kommt plötzlich alles so in Bewegung. Und für mich ist das so ein schönes Bild. Ich muss gar nicht unbedingt jetzt auf alles einzahlen und mir jeden Buchstaben vornehmen und überhaupt, sondern das Relevante ist, erstmal anzufangen und an einer Stelle wenigstens was zu tun. Wenn das dann auch noch hilft, dann das Pareto-Prinzip einzubeziehen, ne? Also zu schauen, okay, wo kann ich denn mit wenig Aufwand schon echt was bewirken und weiterbringen. Und es gibt so dieses schöne Thema, gibt ja auch ein schönes Buch dazu, die 1%-Methode. Also so die Idee, wenn ich jeden Tag so 1% schon was besser mache, dann hat das übers Jahr hinweg riesige Effekte, ne? Und sozusagen selbst bei 1% große Zinseszinseffekte. Und insofern, also will ich da immer Führungskräfte, also ist es mir lieber, bevor die nichts machen, dass sie ein bisschen was machen mit dieser Idee, kleinen Schritt, das, was E&E, was mir liegt, wo ich Lust habe, wo ich glaube, da ist schon ein großer Hebel drin. Und dann sich zu freuen, was da im Mobile alles in Bewegung kommt. Mhm. Weil das ist dann schon die Erfahrung, die dann auch rückgespielt wird. Wenn ich damit mehr tue, mein Schieberegler an einer Stelle nur so ein bisschen antippe, kriege ich plötzlich andere Effekte auch. Und das ist cool. Also das auch. Und ich liebe auch, also das möchte ich auch Führungskräften gern zur Verfügung stellen, so Leichtigkeit da auch reinzubringen und auszuprobieren. Und gern auch mit dem Team zu sagen, hey, ich beschäftige mich damit und da gibt es die Idee und lass uns das mal ausprobieren. Und wir schauen einfach, wie es uns taugt.
Wenn du so in die Zukunft schaust von Positive Leadership, was sind da seine Perspektiven?
Also was ich einen echt schönen Gedanken finde, der sich so auf dem Positive Leadership Forum mit Kim Cameron und Markus Ebner und den vielen anderen irgendwie so rauskristallisiert hat, ist tatsächlich, dass dieses Thema Positive Leadership gar nicht unbedingt nur bei der Führungskraft sein muss, sondern ich kann es eigentlich noch viel weiter denken. Jede Person im Team hat ja Einfluss auf die anderen und es muss nicht nur die Führungskraft sein, sondern jeder kann Verantwortung dafür sollte auch Verantwortung dafür übernehmen, dass das Permaniveau der anderen hoch ist und hoch bleibt und vielleicht sich sogar noch erhöht. Und das finde ich tatsächlich einen sehr coolen Aspekt, wo erste Unternehmen auch schon jetzt so erste Vorstöße machen und ich bin sehr gespannt, wie sich das auch entwickelt. Aber ich glaube, das wird richtig cool, wenn das gelingt, weil dann auch nochmal Arbeitsatmosphäre, also auch diese Verantwortung und dieses Mitmachen nochmal anders wird. Und also da sehe ich doch die Advanced-Variante, aber einen coolen Ausblick, wenn du danach fragst.
Norbert, deine größte Stärke?
Oh, die größte. Ich nehme mal, also ich glaube, dass ich das Thema, wahrscheinlich wird man es, wenn man es zusammendampft, lehren, also komplizierte Sachen gut ausdrücken können. Ich glaube, das ist was mich auszeichnet, was ich hoffentlich rüberbringe. Vielleicht eine andere ist, die war mir gar nicht so bewusst, aber so, also in den Wir-Stärken wäre es dann eher so Enthusiasmus oder Begeisterung. Also das, was ich so, also wird mir gern wiedergespiegelt und da mache ich manchmal auch zu viel davon. Das könnte auch eine Stärke sein. Also dass ich das, wenn ich über Positive Leadership spreche, dass das auch spürbar wird und auch rüberkommt dazu, ja.
Dein wichtigster oder ein besonders wichtiger Erfolg?
Damit tun sich ja Teilnehmer, wenn man sie fragt, auch oft schwer, auch zum Thema Accomplishment übrigens. Ich pack mal einen raus, mein Buch Glücksprinzipien, was ich geschrieben habe, also so wirklich für, wie kann ich die Erkenntnisse der positiven Psychologie, so die Wissenschaft wirklich ganz konkret für mich persönlich nutzen und das tun. Und ja, ich glaube, das war schon auch, das war ein großes Werk und viel Anstrengung dabei, aber ich kriege heute immer noch schöne Zuschriften und das erfüllt mich dann auch nochmal mit Meaning und Sinn, ne? Wenn Menschen sagen, boah, das ist so cool und hat mir so geholfen und begleitet mich irgendwie, ja.
Du möchtest in Erinnerung bleiben dafür, dass?
Ich Menschen inspirieren und begleiten konnte, ihr Potenzial zu entfalten, ein Leben zu haben, wo sie gerne drauf zurückblicken und auch eine Arbeitswelt haben, wo sie gerne gearbeitet haben, wo sie die viele Zeit, die wir in Arbeiten verbringen, dass sie dazu sagen können, das war echt eine gute Zeit. Und wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, dass die Rahmenbedingungen dazu besser sind, dann wäre ich schon super happy.
Bin ich mal ziemlich optimistisch. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Norbert Heining gefallen. Mir war es wichtig, dass wir hier nicht von Coach zu Coach oder von Trainer zu Trainer sprechen, sondern dass ihr einen Eindruck bekommt von Norberts Buch und dass ihr möglichst viel Praktisches mit an die Hand kriegt. Vielleicht probiert ihr auch mal was aus, einige dieser Hacks wie die P-Erfolgsmatrix oder den Vierfach-Stärken-Check zum Beispiel. Mir gefallen viele Formulierungen und Sichtweisen sehr, sehr gut an der Art, wie Norbert positive Führung vermittelt, die 1%-Methode oder diese Pareto-Perspektive für mich geradezu genial. Was hast du, liebe Hörerin, lieber Hörer, mitgenommen für dich selbst, deine Führung, dein Team? Wenn du magst, schreib mir dazu gern. So oder so, danke fürs Dabeisein. Danke dir, liebe Marion, für die Betreuung dieser Folge. Ich freue mich riesig auf die weitere Zusammenarbeit. Und danke dir, lieber Christoph, im Hintergrund fürs Schön und Schick und Saubermachen. Und danke euch, lieber Hadi und lieber Nick und lieber Leo von Ikone für 5 tolle gemeinsame Jahre mit Positiv führen. Und last but not least, danke dir, lieber Norbert Heining, für deine Einsichten und Aussagen in diesem Gespräch. Das war's mit dieser Folge von Positiv führen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, bye bye.